und Zuhörer. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Auch in der zweiten Staffel freuen wir uns auf viele Expertinnen und Experten, mit denen wir über mögliche Zukunftsvisionen sprechen.
Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit? Und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhs-meets-future@gmail.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Hi Daniel, wir sitzen hier heute im Studio und ich bin total gespannt, wer heute zu Gast ist.
Ich muss sagen, ich bin auch schon sehr aufgeregt, weil es natürlich mein absolutes Lieblingsthema ist.
Du bist ja der absolute Sneaker-Fan.
Ich bin ein sehr großer Sneaker-Fan, das stimmt, ja.
Und worum wird es denn heute gehen? Kannst du schon was verraten?
Da kann ich auf jeden Fall schon was verraten. Wir haben heute Benny Hoffmann zu Gast. Der hat vor ein paar Jahren, ich glaube mit zwei Kumpels, die Marke Kühlshorn Studios gegründet. Das ist eine Sneaker-Brand und die verkaufen nachhaltige Sneaker. Und den haben wir heute zu Gast. Und da freue ich mich, muss ich sagen, richtig drauf.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ich freue mich auch. Und vor allem freue ich mich, viel mehr darüber zu erfahren, wie es eigentlich funktioniert, dass man eine nachhaltige Firma gründet und wie Benny Hoffmann eigentlich auf die Idee gekommen ist, gerade nachhaltige Sneaker zu produzieren.
Safe. Die gleichen Fragen habe ich mir auch schon gestellt und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, oder?
Legen wir los, auf jeden Fall.
So, nice. Ich habe ja gerade schon mit Moana drüber geredet und jetzt ist er auch endlich da. Benny Hoffmann von Kühlshorn Studios. Was geht?
Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
Nice. Sag mal, spricht man es eigentlich Kühlshorn oder Kühlshorn aus?
Wir haben es gedacht als ein langes U, also schon eher Kühlshorn.
Kühlshorn, okay.
Gut, Kühlshorn. Wir hören oft Kühlshorn, finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, aber um es so massentauglich wie möglich zu machen, haben wir es halt auf ein langes U gedacht.
Okay. Sehr gut. Aber und dieses Studios hinten kommt auch noch hinten dran, oder? Normalerweise?
Kühlshorn Studios, das ist erst ein Zusatz, sag ich mal.
Okay.
Die Marke an sich bezeichnen wir als Kühlshorn.
Okay, krass. Ja, ich freue mich, dass du heute am Start bist. Ich bin ja, wir haben es ja schon gerade besprochen, ein mega großer Sneaker-Fan. Und deswegen bin ich natürlich richtig heiß auf die Folge. Ich hoffe, du auch.
Großartig. Ich nice. Natürlich auch.
Was hast du denn gerade für einen Schuh an überhaupt?
Ich habe selbstverständlich unsere eigenen Schuhe an, den Kühlshorn One.
Okay.
Ich werde ja, wie soll ich sagen, andere Schuhe sind für mich schwierig zu vertreten im Alltag. Manchmal im Dunkeln, wenn es dunkel ist, ziehe ich mal noch einen anderen an.
Okay, okay, spannend.
Oder im Ausland, wenn mich keiner meiner Freunde dann dafür abstraft.
Okay, ist ja richtig so. Du musst ja deine eigene Marke auch supporten.
Auf jeden Fall. Schon wichtig. Man ist ja eine wandelnde Werbefigur.
Nice. Ja, cool. Wir starten ja immer mit so 5 schnellen Fragen. Ich hoffe, da bist du am Start.
Na klar.
Nice, dann legen wir direkt los. Was war denn dein erster Sneaker?
Mein erster Sneaker, an den ich mich bewusst erinnern kann oder den ich bewusst haben wollte, war der Allen Iverson Answer 4.
Okay, da muss ich jetzt nochmal zwischenfragen, von welcher Marke ist denn der?
Das ist Reebok war das damals.
Reebok?
Also, Allen Iverson, der Basketballspieler, hatte damals halt mit Reebok so eine Kooperation aufgelegt. Seinen eigenen, so wie heute der Jordan-Schuh halt. Ne? Jordan, ja. Damals war es halt Reebok, da war Allen Iverson noch nicht pleite. Und irgendwo abgerutscht und da war der halt, hatte der eine eigene Sneakermarke tatsächlich und von denen, da war ich großer Fan.
Krass. Okay, das habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, aber spannend. Und was ist dein Lieblingssneaker oder beziehungsweise Sneakershop?
Mein Lieblingssneakershop ist natürlich www.kühlshorn.de und mein Lieblingssneaker ist, ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem Kühlshorn Flamingo und dem Kühlshorn Wu. Ja, ich bin großer Freund von Rosa, merkwürdigerweise. Und der Kühlshorn Flamingo hat, wie der Name vermuten lässt, eine rosa Sohle, stehe ich drauf, finde ich gut.
Okay, geil. Und die Sneaker generell sind ein Must-Have, weil?
Weil die Füße uns durchs Leben tragen und deswegen haben sie ein wenig Komfort, stilvollen Komfort verdient, finde ich.
Und wenn deine Brand, also Kühlshorn, irgendwann mal größer ist als Nike, dann?
Bin ich wohl der glücklichste Mensch auf der Welt und die Ozeane ein plastikfreier Ort.
Nice. Und Zukunft ist für dich?
Spannend, aber auch angsteinflößend.
Wow, okay, okay, okay. Ja, wir wollen dich natürlich irgendwie oder dich und Kühlshorn auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Wie kam es denn zu der Gründung von Coolson? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nachhaltige Sneaker zu produzieren und wann ging das los?
Also letztlich haben wir mit der Idee 2017 angefangen. Das war das Jahr, wo ich mit meinem Studium fertig war. Und letztlich war es recht simpel. Ich wollte schon immer unternehmerisch tätig werden. Ich wollte immer mein eigener Chef sein und liebe schon immer gute Schuhe. Ich liebe schon immer Sneaker und ich habe schon immer ein großes Faible für das Meer. Und die Entwicklung, die quasi im Meer zu beobachten ist über die Jahre, tut mir sehr weh und dementsprechend dachte ich einfach, war es für mich eigentlich klar, dass ich, egal was ich mache, mit einer Kombination hervorbringe, dass ich gleichzeitig was Gutes für das Meer tun kann. Und somit dachte ich einfach, okay, damit bin ich mein eigener Chef. Ich gehe einer Ambition nach, denn ich kreiere einfach meinen Traumschuh für mich selbst und tue gleichzeitig noch was Gutes für die Ozeane.
Okay, und wie läuft so eine Firmengründung ab? Also auf was muss man da alles konkret achten und welche First Steps muss man da gehen?
Naja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, dass dort alles am Anfang wie ein großer Salat scheinen mag, aber letztlich auch alle nur mit Wasser kochen und man die Dinge einfach angehen muss. Und das fängt dann an natürlich mit einer guten Idee, einer gewissen Ambition. Man muss für die Sache brennen. Das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis. Man muss die Sache lieben und es nicht machen, um damit stinkreich zu werden. Dann wird es, glaube ich, oft schwierig, sondern man muss wirklich für die Sache brennen. Man muss natürlich eine gewisse Marktforschung durchführen und sich nicht nur auf seine eigene Intuition verlassen, auch wenn die eigene Intuition oder das eigene Bauchgefühl viel wert ist. Dann gibt es natürlich ein paar Gänge, die zu erledigen sind. Als Tipp würde ich da jedem raten, Kosten lassen sich oft leichter abwickeln oder absetzen oder einbringen, wenn man das Bankkonto der Firma hat. Dementsprechend, wir haben am Anfang eine Menge Geld verloren, weil wir halt Ausgaben hatten, aber die nicht als Firmenausgaben deklarieren konnten, denn wir dachten, okay, das rechnen wir alles später an, das war dann alles verloren. Also ein Bankkonto haben, was auf eine Firma läuft und schon von Anfang an Kosten damit geltend machen. Ein Bankkonto gründen, natürlich gibt es gewisse Vertragswerke, die man sich zulegen muss und gut ausformulieren sollte. Man kann am Anfang erstmal ganz simpel auch oft mit einer GbR starten, ist kostenfrei, bedarf keiner großen Verträge, keinem Notar und so kann man eigentlich, finde ich, immer ganz gut starten, aber sobald es dann irgendwo ins Risiko geht, sollte man halt über einen Wandel nachdenken, damit die eigene Haftung da raus ist und dann letztlich sich ein gutes Team suchen und dann einfach mal loslegen, hands on, würde ich sagen.
Also wie viel wart ihr, als ihr das damals gegründet habt?
Wir waren anfänglich zu zweit.
Okay.
Und mein Partner von damals ist auch immer noch an Bord, allerdings mehr wie ein stiller Gesellschafter.
Also eigentlich machst du es gerade alleine, oder?
So könnte man es sagen. Also wir sind natürlich ein Team, aber in der Geschäftsführung bin ich alleine.
Okay. Krass. Und es gibt ja, sag ich mal, glaube ich, diese große Brand Veja und so, die ja auch schon nachhaltige Schuhe produziert. Was macht denn Coolson jetzt anders oder was kann Coolson da in der Sneaker-Szene noch verändern?
Naja, also ich würde sagen, wir sind bei Coolson einfach ein wenig exklusiver noch. Wir sind natürlich auch noch deutlich kleiner als Veja. Wir meinen es wirklich ernst und wir produzieren in Europa einfach aus komplett europäischen Komponenten. Das ist bei uns ein großer Teil ist, wir pflanzen nicht nur den Klischeebaum, den heutzutage jeder pflanzt, sondern wir tun ein bisschen mehr. Und wir sind natürlich in meinen Augen der schönste Schuh, aber das ist natürlich Ansichtssache.
Okay, das schließt eigentlich auch schon an meine nächste Frage an, weil wir wollten eigentlich nochmal fragen, also die Herstellung ist zwar ökologisch nachhaltig und ihr produziert dann auch unter sozialverträglichen Standards, also sprich die Näherinnen und Näher werden dann auch gut entlohnt, oder wie
sieht es aus? Ganz genau, das ist bei uns natürlich durch unsere Produktionsstätte in Portugal und in Europa nach recht strikten Standards findet das bei uns auf jeden Fall nicht nur die Nachhaltigkeit sich nicht nur im Produkt wieder, sondern auf jeden Fall auch auf dem, in der Herstellung. Dort werden faire Löhne gezahlt, das sind gute Standards, es ist nicht umweltschädlich, die Leute stehen nicht bis zu den Knöcheln in irgendeiner Chemie, wie es in vielen anderen Produktionen leider der Fall ist. Aber auch da ist ja zum Glück eine Entwicklung zugange heutzutage.
Ich frage mich irgendwie, warum eigentlich immer Portugal? Weil ich habe das Gefühl, alle nachhaltigen Brands produzieren in Portugal.
Ja, wir hatten tatsächlich, Portugal ist einfach in der Lederverarbeitung oder in der Textilverarbeitung, beziehungsweise in beidem, wahnsinnig im Aufwind. Die sind da einfach sehr gut drin. Es gäbe natürlich für Schuhproduktion, würde einem vielleicht als erstes Italien einfallen. Aber wir waren damals, oder ich war damals in Portugal hin und wieder zum Surfen. Mir ist Portugal einfach ans Herz gewachsen. Ich fand die Leute sehr nett, dachte, hier kann ich gut was starten und komme mit den Leuten sehr gut zurecht. Und somit wurde es dann Portugal. Aber stimmt, es ist da eine wahnsinnige Industrie am Wachsen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass in Portugal natürlich noch ein bisschen andere Lebenshaltungskosten als in Deutschland vorzufinden sind und dementsprechend auch die Löhne natürlich ein bisschen geringer sind, Materialkosten ein bisschen geringer als in Portugal, lässt sich einfach noch kosteneffizient und trotzdem unglaublich hochwertig produzieren.
Also sprich, die ganzen Materialien, die ihr für die Sneaker verwendet, die kommen auch aus Portugal?
Ganz genau. Es kommt alle, naja, mit einer kleinen Ausnahme, es kommt alles aus Portugal, bis auf unser Obermaterial, das Leder, das beziehen wir aus Italien, denn da sind die einfach besser. Aber okay. Italien ist ja auch gleich nebendran. Es war uns einfach wichtig, dass wir insgesamt sehr große Transportwege haben. Wir verarbeiten ja an unseren Sohlen auch recycelte Materialien. Zu 70% besteht unsere Sohle aus recyceltem Material. Und natürlich hätte es nahe gelegen, sage ich mal, also kurzer Zusatz dazu noch, mit 4% unserer Einnahmen befördern wir Plastik aus dem Meer. Und es wäre natürlich naheliegend eigentlich, dieses Plastik in unseren Sohlen zu verarbeiten. Jetzt ist aber die Sache, dass dieses Plastik rund um die Welt quasi aus dem Meer geholt wird, denn wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen, die das tun. Und wenn wir jetzt dieses Plastik dann von rund um die oder von aus weiten Teilen der Welt erstmal wieder zu uns befördern werden, dann in unsere Schuhe verarbeiten, dann ist es am Ende halt die Frage, ob das dann wirklich sinnvoll ist oder ob man das nicht dann vor Ort oder an Ort und Stelle dort lieber ordnungsgemäß recycelt und entsorgt, bevor man das jetzt irgendwie als Marketingmaßnahme in unsere Sohlen einschweißt und somit sich an den Materialien aus der Abfallproduktion bedient. Oder Abfall hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber also Reste aus der Resteproduktion, die auch dort direkt anfällt in Portugal, beispielsweise in der Fabrik oder in Autoreifen und sonstigen Sachen, die halt vor Ort eh schon sind.
Ja, also ihr checkt dann, dass die ganze Lieferkette auch möglichst halt nachhaltig gestaltet ist und möglichst kurze Transportwege, damit es dann, ja.
Ganz genau. Ich finde es, okay. Oder ein großer Teil von Coolson ist auch, dass ich aufzeigen, oder wir wollen aufzeigen, dass Produktion in Europa möglich ist und nicht alles in Asien zu billigsten Konditionen in Billiglöhnenländern gefertigt werden muss und dann einmal um den Globus geschickt wird, sondern Produktion in Europa soll möglich sein und soll auch, wenn es nach uns geht, wieder größer werden und zurückkommen. Und deswegen sind uns Lieferwege bei uns auf jeden Fall ein großes Thema.
Warum habt ihr euch eigentlich für Leder entschieden? Also ist das,
Also wir sind beim Leder ist natürlich berechtigte Frage. Leder ist natürlich kritisch zu betrachten. Nun ist es aber so, dass Leder ein sehr beständiges Material ist und dementsprechend der Schuh einfach eine sehr lange Lebensdauer hat. Ja. Leder ist im Prinzip ursprünglich mal ein Naturprodukt gewesen. Wenn es anständig gegerbt wird und unter fairen Bedingungen, sofern Fleischproduktion fair sein kann, gesourced wird, dann ist es einfach auch ein Naturprodukt. Ja. Und Letztlich haben wir mit unseren oder mit unserem Forschungsteam sind wir natürlich die ganze Zeit dran, da neue Materialien zu finden. Wir wollten mal was mit Ananasleder jetzt machen und ich glaube auch, dass wir langfristig definitiv vom Leder wegrücken werden. Aktuell ist es aber so, dass ich finde, es muss sinnhaftig sein und wenn wir jetzt ein Material verwenden, was zwar kein Leder ist, dafür aber eine Lebensdauer von einem Jahr hat und danach zerfällt, dann ist damit auch niemand geholfen, sondern ja, wir setzen halt Wert auf Langlebigkeit. Und wenn man halt nicht irgendwelches Billigleder aus Asien kauft, dann ist das, glaube ich, auch zu verantworten.
Okay.
Denn noch ein Zusatz dazu, wir kaufen unser Leder von einem kleinen Produzenten in Italien auf, der seine Lederbestände aus der Fleischproduktion bezieht. Das heißt, unsere Häute fallen an und die Tiere werden nicht dafür gezüchtet. Also okay. Die Häute existieren, wir verwenden sie und ermöglichen damit einfach eine lange Produktlebensdauer. Ich weiß von manchen Kunden, denen wir vorgeschlagen oder denen wir von unserem Plan erzählt haben, mit Ananasleder zukünftig arbeiten zu wollen. Die waren entsetzt und meinten, um Gottes Willen, bitte macht's nicht. Einer hätte letztes Jahr mal sich einen Schuh aus Ananasleder gekauft und meinte, das Ding der würde so darin schwitzen, als würde er hätte Plastikflaschen okay. An den Füßen. Denn man muss ja auch mal sehen, bei den ganzen nachhaltigen Alternativen ist natürlich die Zukunft und wir wollen auch dahin, aber wir wollen das machen, sobald wir halt trotzdem die Qualität gewährleisten können, die wir unseren Kunden für unseren Preis versprechen. Ja, es gibt auch Sohlen aus Kork oder sonstiges, wo ich jetzt schon von vielen Leuten gehört habe, dass halt nach einem Dreivierteljahr der Schuh einfach bricht. Mhm. So, und dann ist damit halt auch niemandem geholfen, ehrlich gesagt, wenn der Schuh jedes Jahr neu produziert werden muss. Unsere Schuhe halten einige Jahre. Und bei Kaktusleder oder bei Ananasleder muss man sich ja auch mal hinterfragen, der Stand, wo wir jetzt gerade sind, ein Ananasleder beispielsweise, hält zusammen, weil da einfach sau viel Plastik drin ist oder PU-Stoffe, die das alles zusammenhalten. Ja? Also manche Ananaslederproduzenten verkaufen ihr Leder als Ananasleder, letztlich sind aber 87% der Stoffe in diesem Leder PU-Stoffe. Ja? Okay. Was halt absurd ist, ehrlich gesagt. Und dann macht für mich auch die Erklärung von dem einen Kunden Sinn, dass er da drin geschwitzt hat, als hätte er ja Plastiktüten an den Füßen.
Ja gut, und dann macht es halt irgendwie auch keinen wirklich nachhaltigen Sneaker mehr, oder? Wenn er da irgendwie 87% Plastik genau, in der Ananas halt steckt, dann hat das Ganze irgendwie auch keinen großen Sinn.
Es ist oft mehr Schein als Sein. Aber im Großen und Ganzen wollen wir uns langfristig auf jeden Fall von Leder wegbewegen. Ich glaube, es ist der einzige Weg, den man gehen kann und sollte. Aber jetzt gerade sind wir noch nicht an der Stelle, wo wir ein Alternativprodukt gefunden haben, was dieselben qualitativen Eigenschaften bietet.
Ja. Wir hatten ja gerade schon drüber gequatscht, dass der Schuh zwar hauptsächlich aus Leder besteht, aber da gibt es ja noch andere Stoffe, die da drin sind, oder? Oder ist der wirklich 100% aus Leder?
Nee, absolut richtig. Da sind natürlich noch ein paar andere Sachen drin verbastelt. Ich bin mir jetzt über die genaue, wenn ihr mich jetzt nach einer Zahl von Komponenten fragt, kann ich euch leider keine genaue Antwort geben aus dem Kopf. Aber beispielsweise wir verarbeiten noch Schnürsenkel aus nachhaltiger Baumwolle aus Portugal. Unsere Sohlen sind, wie gesagt, aus 70% recyceltem Kautschuk, 30% neuem Kautschuk, 30% neu müssen wir beimischen, damit gewisse Produkteigenschaften gegeben sind und die Sohlen eben nicht nach einem halben Jahr durchbrechen. Also das muss einfach eine gewisse physische Festigkeit haben und dementsprechend müssen wir da ein bisschen was neu zumischen. Unsere Fußbetten sind aus recyceltem Memory Foam. Das ist ein Material, was sich dem Fuß immer wieder neu anpasst und somit wahnsinnig angenehm ist und auch gut puffert, ohne zu weich zu sein. Im Großen und Ganzen waren das so die simplen Einzelteile. Wir haben keine Ösen drin, wir arbeiten ohne Ösen. Wenn ich hier gerade so an mir runtergucke, sind das so die Teile, die mir auffallen, ehrlich gesagt. Wir probieren nicht zu viel zusammenzumischen, damit natürlich irgendwann, wenn das Ende eines Schuhs die Lebensdauer erreicht ist, man den auch wieder auseinanderkriegt und der eben nicht wie ein Tetrapack verschmolzen ist.
Hm. Du hattest ja gerade schon über den Preis geredet, der ist ja mit 200 Euro, sage ich jetzt mal, für einen Schuh oder einen Sneaker relativ knackig. Warum lohnt es sich denn so viel dafür zu bezahlen? Du hast es ja gerade noch gesagt, okay, wir haben irgendwie eine nachhaltige Lieferkette, wird nach sozialen Standards produziert, aber vielleicht nochmal kurz genau, also warum lohnt sich das jetzt wirklich 200 Euro zu latzen für den Schuh?
Also ich muss dazu sagen, unser Plan war nicht am Anfang, wir kreieren einen Sneaker, der 200 Euro kostet, sondern unser Plan war, wir kreieren den schönsten Schuh mit einer wahnsinnigen Qualität und einem nachhaltigen Ansatz. Und muss ganz ehrlich zugeben, unser Preisziel am Anfang, von dem ich dachte, wo wir landen, sind 80, 90 Euro.
Ja? Krass, okay.
Dann wurden wir ganz schnell eines Besseren belehrt, dass sobald man in Europa bleibt und in Portugal bleibt und nicht vielleicht irgendwo in die Türkei noch outsourced, dass es einfach nicht möglich ist. Solange man sich nicht in riesengroßen Ordermengen bewegt und als kleines Unternehmen anfängt, ist es nicht möglich, in geringeren Stückzahlen einen Schuh zu kreieren, der in dem Preissegment ist. Also ja. Früher wäre es für mich auch völlig absurd gewesen, ehrlich gesagt, für einen Schuh 230 Euro auszugeben, für einen Sneaker, ja, hätte ich nie gemacht. Sehe ich heute komplett anders, weil ich jetzt einfach verstanden habe, was dahinter steckt und was in einem Schuh drin sein muss oder in einem Schuh nur drin sein kann, der für 55 Euro oder sowas verkauft wird. Das ist völlig absurd, ehrlich gesagt, dass so ein Produkt überhaupt existiert, wenn man die Prozesse, die Materialien und die Abläufe dahinter kennt. Ja. Und dementsprechend kriegt man bei uns einfach einen sehr hochwertigen, handgearbeiteten Schuh, mit dem man aktiv etwas Gutes für die Weltmeere tut.
Nice. Wie viele Schuhe verkaufen die eigentlich so pro Monat?
Das ist sehr variabel. Ich bezeichne uns oft wie ein Eisladen. Also im Winter sind natürlich die Zahlen deutlich geringer als im Sommer. Letztes Jahr während Corona war für uns natürlich auch eine sehr bittere Zeit. Aber wir probieren so immer an die, monatlich an die 200 Paar Schuhe im Monat zu verkaufen. Das ist so unser Ziel. Okay. Also wir sind wirklich auch noch recht am Anfang.
Aber ihr habt auch gerade keinen Laden, ne? Wir haben, glaube ich, vorher drüber gequatscht. Ihr hattet ja mal so einen Pop-Up-Store.
Genau, wir haben in 2019, also wo wir angefangen haben quasi, angefangen Schuhe zu verkaufen, haben wir im Winter 2018, großartig auch, Winterzeit für Sneaker. Haben wir am Anfang mal mit Pop-Up-Stores gearbeitet. Das hat auch immer wahnsinnig gut funktioniert, weil unsere Schuhe sehen in live noch cooler aus als online. Es ist online immer schwierig, auch ein schönes Produkt so richtig wiederzugeben, besonders bei der Farbintensität oder auch der Form. Und dementsprechend haben wir am Anfang mal immer mit monatlichen Pop-Up-Stores gearbeitet. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Haben wir aktuell nicht. Letztes Jahr hatten wir es zum Glück nicht, denn dann hätten wir ihn ja gleich wieder schließen müssen.
Ja,
und jetzt fokussieren wir uns gerade aufs Online-Geschäft und wollen aber in der Zukunft definitiv wieder mit Pop-Up-Stores arbeiten.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Schuhe viel nicer aussehen im Laden. Wie macht ihr das mit dem Design eigentlich? Also ihr habt jetzt, glaube ich, auch einen neuen Schuh rausgebracht? Oder vor kurzem?
Wir sitzen an einem neuen Schuh dran.
Ist es auch noch dran. Genau. Okay, aber es gab erst die Low-Top und dann hattet ihr die High-Top.
So Mid-Tops, genau, die über den Knöchel dann rübergehen. Ja. Die sind dann natürlich auch ein bisschen was für die kältere Jahreszeit. Wobei ich trage die das ganze Jahr über und hatte in meinem ganzen Leben noch nie richtige Winterschuhe oder Winterstiefel. Aber da bin ich vielleicht, ich mag einfach keine klobigen Schuhe, also da bin ich vielleicht alleine.
Bei mir war das, aber ich muss auch sagen, bei mir war das früher auch immer so, ich bin immer mit Chucks rumgelaufen im Winter.
Ja,
und meine Eltern haben mich immer dafür gehasst und meine immer, das kann doch nicht sein. Ja. Aber ich hatte immer keinen Bock auf Winterschuhe. Und ich weiß nicht, Sneaker sind einfach.
Ja, ganz exakt. Exakt. Ja, witzigerweise, Chucks war der Schuh, den ich eigentlich mein Leben lang getragen habe, bevor ich in die Schuhproduktion hier eingestiegen bin. Und das Problem bei vielen Schuhen ist einfach, dass dort kein anständiges Fußbett drin ist und man sich leider mit vielen Schuhen die Füße kaputt läuft. Ich habe eine Zeit lang in Amerika studiert und bin dort immer mit dem Skateboard zur Schule gefahren und sobald man mit Schuhen ohne anständige Sohlen ein Weilchen rollert, quasi, wenn man mit seinem ganzen Gewicht den Fuß abrollt, habe ich mir ordentlich die Füße kaputt gemacht. Und ich glaube, heutzutage tragen 67% der Leute Einlagen, weil nämlich die ganze Menschheit auf Sohlen unterwegs ist, die eigentlich nicht für Asphalt geeignet sind. Und Coulson-Schuhe sind tatsächlich die ersten Schuhe seit 2008, die ich wieder ohne Einlagen trage und seitdem auch keine Einlagen mehr brauche. Also ein vernünftiges Fußbett macht einfach eine Menge aus und das muss auch sein, denn wie gesagt, die Füße hängen noch ein Weilchen hoffentlich an uns dran.
Ja, safe. Also nochmal kurz zum Design. Also wer macht, machst Achso, du das? Sorry. Oder?
Ja, ist gut. Abgedriftet. Tatsächlich, wir hatten am Anfang, haben wir mit Designern zusammengearbeitet, aber recht schnell haben wir das dann selbst übernommen, weil es auch schwierig ist, seine Ideen immer zu kommunizieren und dann kam doch was ganz anderes bei raus und dann haben wir das mit einfacheren Mitteln, als man sich so vorstellen vermag, also mit simplen Zeichnungen, dann Prototypen. Wir haben damals 22 Prototypen, glaube ich, entwickelt, bis wir an dem Schuh waren, wo wir hin wollten. Und dann ganz am Anfang, muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach immer den Prototyp, der mir aus Portugal dann zugeschickt wurde, abfotografiert und am PC die Linien versetzt. Also neu hingemalt und gesagt, quasi hier einen halben Zentimeter nach oben, da einen halben Zentimeter nach hinten. Also mit am Anfang sehr simplen Mitteln.
Okay, aber man sieht, da steckt auf jeden Fall Leidenschaft dann drin in dem Schuh.
Auf jeden Fall.
Nice. Wir wollen uns ja immer auch so ein bisschen um Zukunftsthemen, ein bisschen darüber quatschen. Und ich meine, nachhaltige Sneaker sind ja nach wie vor auch jetzt bei den großen Brands irgendwie von Nike bis Adidas irgendwie immer noch einen, also für mich auf jeden Fall wie ein Nischenprodukt. Also da gibt es zwar irgendwie ab und an mal welche, die irgendwie rauskommen, aber die Nachfrage ist gefühlt irgendwie nicht so hoch. Meinst du, da wird sich irgendwie was dran ändern in den nächsten Jahren?
Ich hoffe schon. Ich denke es eigentlich auch. Ich glaube, dass große Marken jetzt gerade noch nicht zu viel also natürlich wird dem Thema im Verhältnis zu früher eine Menge Aufmerksamkeit gewidmet, aber ich glaube, dass große Marken sich da noch ein bisschen selbst im Weg stehen, denn je mehr mit der Macht, die diese großen Marken haben, quasi die Aufmerksamkeit entgegenbringen würden und publik machen würden, dann würden die sich ja ein eigenes Bein stellen. Und bevor die nicht selber komplett umgerüstet haben auf nachhaltige Produktion, nachhaltige Stoffe, so wie es mit den paar Vorreitern ja jetzt schon tun, bei Adidas, Parley for Oceans und wie die Sachen heißen, sind ja bis jetzt halt, wie ihr sagt, Nischen, völlig richtig. Aber das wird sich hoffentlich entwickeln und dann werden die auch großflächige angreifen. Also das tun ja auch in der Fashion-Industrie die großen Marken mittlerweile, sind ja einfach dazu gezwungen. Also sonst geht man ja langfristig unter. Das heißt, da wird hoffentlich auf größerer Bandbreite sich das weiterentwickeln. Gehe ich schon von aus.
Was würdest du denn sagen, inwiefern trägt euer Startup, also eure Marke dazu bei, zu einer wünschenswerteren Zukunft?
Ich bin der Meinung, wir schaffen definitiv Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit, auch für das Thema Preise und was man zahlen sollte, damit es anständig gemacht wurde, in einfachen Worten. Ich sag mal, im letzten Jahr oder in Corona gab es mal einen Moment, da habe ich so die ganze Selbstständigkeit und alles ziemlich in Frage gestellt. Wenn es halt natürlich schlecht läuft, dann kannst du auch schnell mal ziemlich hart werden. Und dann wurde ich von Freunden aufgemuntert, dass sie nur dank mir ihre gesamte Einkaufsstrategie quasi geändert haben, einfach ein ganz anderes Bewusstsein haben für diese Problematik. Und quasi Billigprodukte für 70 Euro oder 60 Euro, in Anführungsstrichen Billigprodukte, ganz anders hinterfragen. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, schon einen Lehrauftrag, den wir irgendwo auch erfüllen. Und wir machen einfach aufmerksam auf das Thema und nerven die Leute damit, bis andere nachziehen. Und es wäre schön, wenn alle Marken oder vor allen Dingen die großen Brands anfangen würden, einen Teil ihrer Einnahmen zu spenden für eine gute Sache, die sie sich natürlich selber aussuchen können, aber ein relevantes Thema, denn dann wäre schon vielen Leuten geholfen.
Du hast ja gerade gesagt, ihr sitzt jetzt gerade an einem neuen Sneaker-Modell. Mhm. Plant ihr auch irgendwie mal Klamotten oder so zu machen oder soll das eine reine Sneaker-Brand bleiben?
Wir sitzen tatsächlich auch noch an Socken gerade dran, weil wir denken, der Schritt von Socken zu Schuhen ist natürlich recht naheliegend. Pflegeprodukte hatten wir auch mal überlegt, haben wir aber rausgenommen, weil wir dachten, was soll das? Man kann sehr viel mit einem feuchten Lappen und Wasser erreichen, das ist wohl die nachhaltigste Art und Weise. Bevor man sich angefertigte chemische Sachen darauf kippt, muss nicht sein, habe ich noch nie benutzt. Und ich habe gerade recht weiße Schuhe an, würde ich behaupten. Klamotten haben wir natürlich auch schon drüber nachgedacht, haben dann aber gesagt, komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten und machen jetzt erstmal Sneaker weiter.
Okay.
Denn es soll authentisch bleiben und der ursprüngliche Sinn waren Schuhe und nicht, dass wir hier eine breite Modemarke für alles Mögliche aufbauen. Und kann alles noch kommen, aber aktuell ist es nicht in Planung, sage ich mal. Wir hatten mal über Caps, fällt mir gerade noch nachgedacht, also Cappies fände ich noch ganz gut. Mal sehen.
Nice. Gut, Cappies wären dann wahrscheinlich auch eher für den Sommer wieder schlauer, oder? Weil ich meine, jetzt im Winter die Cappies machen hat.
Ist auch richtig. Ja. Ist auch okay. Richtig. Ja, gut, am Ende dauert immer alles ein bisschen länger, als man plant. Und deswegen kann man nicht früh genug anfangen, sage ich mal. Aber ist richtig, völlig richtig.
Wir haben ja mit den 5 lockeren Fragen zum Einstieg begonnen. Wir würden dir gerne noch ein paar lockere Fragen zum Schluss stellen.
Na klar.
3 Dinge, die du oder die es in einer wünschenswerten Zukunft nicht mehr gibt.
Neid, religiöse Engstirnigkeit und...
Könntest du auch bei 2 Sachen lassen.
Das war Egoismus, ja, blanken Egoismus.
Krass, das, ich muss sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also das wären so die 3 Sachen, die es hoffentlich mal nicht mehr gibt. Neid, völlig dumm, bringt keinem Menschen was. Religiösen Hass, also auch nur dumm. Jeder soll verfolgen, was er möchte, aber andere Leute damit gefälligst in Ruhe lassen. Und jetzt habe ich meinen 3. Punkt schon wieder vergessen.
Egoismus, oder?
Nee, Egoismus, oder? Rücksichtslosigkeit. Doch, ja. Also wenn jeder mal ein bisschen für die anderen Leute oder anderen Lebewesen mitdenken würde, wäre jedem geholfen. Rücksichtsloses Handeln, verstehe ich nicht.
Und jetzt mal umgedreht, 3 Sachen, die du auf jeden Fall wünschenswert finden würdest?
Jede Menge Coolstone-Sneaker würde ich gerne auf der Straße sehen. Bienen und ein gesunder Ozean. Die
nice.
3 Dinge fände ich schön.
Das ist so ein guter Abschluss. Ey, dann danke ich dir für das Gespräch. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und ja, coole Sache. Vielen Dank, Mann.
Sehr gerne. Cool, dass ich hier sein durfte. Und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder uns Sonstiges mitteilen wollt, schreibt uns bitte auf Instagram, auf Twitter und den sonstigen Kanälen. Bis bald.
Und damit?
Over and out.